NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
22. Februar 1949. Der Geburtstag des österreichischen Autorennfahrers und Unternehmers Niki Lauda.
Ich weiß bis heute nicht, was ein Freund ist. Ich sage, ich habe keine Freunde, aber ich habe natürlich mit vielen Menschen Beziehungen, wo wir im Ping-Pong-Spiel für uns beide immer wieder was herausholen.
Kennengelernt habe ich ihn um 8 Uhr morgens im Hotel Imperial in Wien, wo er, wenn er in Wien ist, täglich zum Frühstück sitzt. Und da habe ich einen Termin angefragt, im Voraus eilend meines Drehbuchschreibens.
Der österreichische Filmproduzent Hannes Michael Schalle, der die Dokumentation Lauda – The Untold Story über dessen Unfall realisiert hat und der am Drehbuch des Kinofilms Rush mitgearbeitet hat.
Ich habe auf ihn gewartet, durfte auch sein Frühstück bezahlen und dann haben wir zu sprechen begonnen. Das ist so seine Methode, der ihn treffen will, muss auch seine Zeche zahlen. Das ist immer so bei ihm.
Andreas Nikolaus Niki Lauda wird heute vor 70 Jahren in Wien geboren, in eine angesehene Industriellenfamilie hinein, mit seinem Großvater als Oberhaupt.
Ein Lauda hat auf den Wirtschaftsseiten der Zeitung zu stehen, nicht im Sportteil.
Niki und sein Bruder Florian werden von Kindermädchen erzogen. Die Beziehung zu den Eltern ist eher kühl. Hingezogen fühlt sich Niki zu seiner Großmutter, die allabendlich Fernsehen und Süßigkeiten bietet, und zu seinem Onkel Heinz, einem Generaldirektor, der in seiner Freizeit als Rennfahrer erfolgreich ist. Für ihn fährt Niki auf einem alten Flughafengelände die Motoren ein und merkt, wie sehr ihn das Autofahren fasziniert. Er kauft sich einen VW Käfer Cabrio.
Das war mein allererstes Auto. Ich habe selber den Motor repariert. Und mit dem bin ich als 13-Jähriger auf den Privatgrundstücken meiner Großeltern herumgefahren. Das hat 2 Jahre gehalten und dann war es Schrott.
Seine Leidenschaft für Autos ist so groß, dass Niki nicht in die Wirtschaft einsteigt, sondern in das Cockpit sehr schneller Wagen.
Niki Lauda ist sicherlich bei Weitem einer der konsequentesten, der von frühester Jugend an wusste, was er wollte, wohin er wollte und hat das auch mit Nachdruck verfolgt.
Lauda fährt erfolgreich Rennen und startet 1971 das erste Mal in der Formel 1 auf einem March Ford. Er wechselt zu BRM, fährt in Monaco ein beeindruckendes Rennen, das Enzo Ferrari aufhorchen lässt.
Es ist eine seiner, möchte ich fast sagen, sehr abenteuerlichen Geschichten, in dem man sich ja damals wie auch heute bei den Rennstellen einkaufen musste und das wirklich um teures Geld.
Von seiner Familie bekommt Niki keinen Schilling. Kurzerhand geht er als ein Lauda zur Bank und pokert.
Und er hat gesagt, ja, Ferrari wird mich anstellen, ich werde dort Rennfahrer werden. Und die Bank hat ihm das ist das Erstaunliche, geglaubt, ohne irgendeine schriftliche Bestätigung. Und auf der anderen Seite ist er zu Ferrari gegangen und hat gesagt, ich möchte für Sie fahren, ich kaufe mich beim Team ein. Und Ferrari hat ihm geglaubt, dass er das Geld hat, die Bank hat ihm geglaubt, dass Ferrari ihn einstellt. Und dieser Schachzug, den er als Geschäftsmann machte und nicht als Rennfahrer, der ist aufgegangen.
Der Österreicher wechselt zur Scuderia. Der italienische Rennstall braucht dringend Erfolge. Seit 1964 hatte Ferrari keine Formel-1-Weltmeisterschaften mehr eingefahren. Niki Lauda macht den Bossen klar, dass sie ihre Rennwagen verbessern müssen, um vorne mitzufahren.
Der hat ja im Fuschel bei Salzburg, wo er damals auch gelebt hat, da hat er in der leeren Garage am Boden die Pläne aufgezeichnet, auf großem Papier, jede einzelne Schraube, jedes einzelne Detail vom Auto. Und er hat ja auch die Autos in der Garage, das muss man sich mal vorstellen, das macht ja heute kein Rennfahrer mehr. Er hat die mit den Mechanikern auseinandergebaut und wieder zusammengebaut.
Im Endeffekt, da immer der Fahrer das sagt, wie er das Auto gern spüren möchte und wie das Auto liegen soll, damit er es beherrschen kann.
Niki Lauda wird 1975 das erste Mal mit Ferrari Weltmeister.
Ein Auto so richtig von Geburt aus zu entwickeln und dann drin zu sitzen und dann auch die schnellsten Zeiten damit fahren zu können, weil die Entwicklung richtig gemacht wurde, das ist schon für uns Rennfahrer eine Faszination, weil das ist ja das, wofür wir da sind. Die Leute sehen immer nur den Grand Prix Sieg und den Weltmeister, aber das ist ja eigentlich nur das Ende der Entwicklungsarbeit.
An der Rennstrecke fiebert auch Marlene mit, die er 1976 heiratet.
Die waren absolut gegensätzlich und ich glaube, das war für ihn auch das Wichtigste, was in seinem Leben, bis auf seine jetzige Frau Birgit, passieren konnte, weil die einfach so der Fels in der Brandung war. Die war ja Künstlerin und hatte mit Autofahren gar nichts am Hut.
Die hat natürlich verstanden, dass ich einer bin, der nicht am Boden zu halten ist in dem Sinn. Also wenn ich mir einbilde, ich will am Mond fliegen, dann fliege ich halt. Und sie würde mir sagen, guten Flug, schau nur, dass du wieder zurückkommst. Das heißt, ich hatte immer die Freiheit, in Wirklichkeit, wie wenn ich allein leben würde, zu entscheiden, obwohl sie und die Kinder immer da waren. Und das war natürlich für mich ein Riesenvorteil.
Auch in der Saison 1976 dominiert Lauda die Formel 1. Am 1. August steht der große Preis von Deutschland am Nürburgring an. Die grüne Hölle gilt als eine der schwierigsten Strecken der Welt. Dieser 22,8 Kilometer lange Kurs in der Eifel sei zu schlecht gesichert, zu gefährlich für die immer schneller werdenden Autos, warnen die Fahrer. Vor dem Rennen im August 1976 stimmen sie darüber ab, ob sie fahren oder nicht. Niki Lauda will eigentlich nicht.
Ich habe meine Meinung über den Nürburgring gesagt, die Fahrer und wir haben alle beschlossen, auf den Nürburgring zu fahren, um den Veranstalter zu helfen und auch in Zukunft zu hoffen, dass hier Verbesserungen durchgeführt werden. Wenn die anderen Fahrer sagen, sie fahren, dann bin ich so loyal, meinen Kollegen gegenüber natürlich auch zu fahren und fahre voll.
Zu Niki Laudas Zeiten kommt es auf vielen Rennstrecken immer wieder zu schweren Unfällen. Viele davon enden tödlich. Für Lauda wird der große Preis von Deutschland ein schicksalhaftes Rennen.
Niki Lauda hat sich gedreht, ich weiß nicht aus welchen Gründen. Niki ist rechts in den Fangzaun rein, ist zurück auf die Strecke. Brett Langer hat es nicht mehr vermeiden können, ist mit ihm zusammengestoßen.
Harald Ertl, Rennfahrerkollege und Ersthelfer nach dem Unfall.
Dann ist das Auto quer über die Fahrbahn zurückgerutscht und ich bin in das stehende Auto wieder auch reingerutscht. Ich kann da auch nicht mehr stehen. Worauf das Nikis Auto zurückschleudert wurde und Feuer gefangen hat.
Niki Lauda ist den Flammen ausgesetzt, hat seinen Helm verloren und atmet giftige Dämpfe ein. Heinz Prüller, damals ORF-Reporter am Nürburgring.
Es gab 4 Lebensretter, der mutigste und der beste war Arturo Merzario, der ins Feuer hineinmarschiert ist wie der liebe Gott. Merzario hat das Gurtenschloss geöffnet, das war das Entscheidende und dann haben sie ihn rausgeholt.
Niki Lauda bekommt im Krankenhaus die letzte Ölung.
Er hat mir erzählt, er hat das Gefühl gehabt, er fliegt nach unten wie ein Fallschirmspringer. Und er sagt, nach all den Schmerzen, die ich gehabt habe, war das was unbeschreiblich Schönes. Es war friedlich, es war wie eine Erlösung. Aber im gleichen Moment sagt er, ist mir eingefallen, um Gottes Willen, einschlafen jetzt heißt sterben. Und dann hat er weitergekämpft.
Und ich habe mich damals versucht, an den Ärzten zu orientieren, die neben mir dauernd geredet haben. Das Einzige, was ich tun konnte, ist immer zu hören, was die sagen, um irgendwie also geistig auf Trab zu bleiben, um da also nicht jetzt einzuschlafen.
Die Lunge des 27-Jährigen ist verätzt. Lauda hat Verbrennungen am Kopf und am rechten Handgelenk.
Wie ich mich selber das erste Mal im Spiegel gesehen habe, bin ich natürlich dementsprechend erschrocken. Aber ich habe dann, wie ich dann nach Hause gekommen bin, das erste Mal in Salzburg gebeten, den Nachbarbauern zu mir heraufzukommen. Und wie es den gerissen hat, wie er mich gesehen hat, da habe ich gedacht, na gratuliere. Wenn ein Landmensch, der eigentlich erdbezogen lebt, sich schon so schreckt, was passiert dann, wenn ich in eine Stadt gehen würde?
Knapp 3 Wochen nach dem Unfall hat er eine Pressekonferenz gegeben. Da waren ja hunderte Journalisten da, die nach Fuschl bei Salzburg gekommen sind, haben ihn ja ganz, ganz nah abfotografiert.
Lauda trägt nur einen Kopfverband. Ein Reporter fragt, und was sagt Ihre Frau Marlene jetzt, wo Sie so ausschauen?
Und dann lese ich in der Bildzeitung, wie kann der Mann ohne Gesicht weiterleben? Also das haut einen schon, wenn man schon schwach unterwegs ist, den letzten Nerv heraus.
Niki Lauda trägt fortan sein rotes Kapperl, um sich vor Blicken zu schützen. Seine Frau Marlene gibt ihm Kraft, außerdem Willi Dungel, ein Naturheiler und Körpertherapeut, der zahlreiche Spitzensportler betreut. Als die Schulmedizin nicht mehr weiterkommt, bittet Niki Lauda ihn um Hilfe. Hannes Michael Schalle.
Dass er zum Beispiel seinen verbrannten Kopf, in dem ja 80, 90 Splitter vom Helm noch gesteckt sind und auch viele Brandwunden nachgewirkt haben mit Schmerzen. Und da hat der Willi Dungel aus Heilkräutern Pasten zusammengemischt und Cremen, die er ihm jeden Tag aufgetragen hat.
Denn Niki Lauda will so schnell wie möglich wieder Rennen fahren. Seine Frau Marlene.
Zu sagen, Niki, jetzt musst du aufhören. Das wäre so falsch gewesen, weil ich wusste von vorne an, dass er es nicht machen würde.
Außerdem hat Lauda noch eine Rechnung offen. Sein Arbeitgeber hatte ihn sofort nach dem Unfall ersetzt.
Enzo Ferrari sagte, gut, der ist sowieso halb tot, der kommt nie mehr wieder. Das war's mit Niki Lauda, außerdem sieht er grauenhaft aus, der kommt mir auf keine Titelseite mehr. Was sollen wir mit so einem Fahrer machen? und hatte sich zweifach geirrt. Erstens, Niki Lauda kam wieder und zweitens, er war der Einzige, der auf allen Titelseiten war.
33 Tage nach der letzten Ölung geht Niki Lauda in Monza, dem Mekka der Ferrari-Tifosi, wieder an den Start, mit blutenden Wunden.
Wie ich dann das erste Mal ins Auto eingestiegen bin in Monza, hatte ich panische Angst. Und ich würde sagen, es hat dann 3, 4, 5 Rennen gedauert, bis ich dann wieder der Alte war.
Lauda wird bei diesem Rennen Vierter. Im darauffolgenden Jahr holt er zum zweiten Mal den Weltmeistertitel. In der Saison 1979 tritt Lauda während des Trainings in Kanada zurück. Er wolle nicht länger im Kreis fahren, so seine Begründung. Lauda widmet sich seiner zweiten Leidenschaft, dem Fliegen. Er gründet eine Fluggesellschaft. Nun steht er als ein Lauda im Wirtschaftsteil der Zeitung.
Er ist ja nie von seinem Vater weggekommen, im Kopf als Unternehmer, aber wo sich dann auch ein gewisser Kreis mit seiner Familie schließt, weil er ja dann eigentlich ein Industrieller wurde, was er als junger Mensch nie werden wollte, aber was sein Vater von ihm immer erwartet hat.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Wien. Im Namen von Niki, Kapitän Lauda und der heutigen Besatzung möchte ich mich nun recht herzlich von Ihnen verabschieden.
Ich fliege regelmäßig selber noch, um einfach zu wissen, was beim Passagier draußen ankommt, was nicht ankommt, dem Piloten selber ein Vorbild zu sein, auch als Chef dort mitzufliegen.
Niki Lauda wird endgültig zur Ikone, als er nach 2 Jahren Abstinenz in die Formel 1 zurückkehrt und zum 3. Mal Weltmeister wird, diesmal in einem McLaren. 1985 steigt er endgültig aus dem Rennzirkus aus und widmet sich seinem Luftfahrtunternehmen. Auch da kommt es zu einem schweren Unglück, als 1991 eine Boeing der Lauda Air in Thailand abstürzt. 223 Menschen sterben. Niki Lauda fliegt sofort zur Unfallstelle.
Ich habe noch nie so dramatische Bilder in meinem Leben gesehen wie dort. Leichen im Dschungel von Thailand auf 5 Kilometer verteilt. Also ein unglaubliches Bild, weil ich mein Leben nicht vergessen. Die Einheimischen dort haben den Verstorbenen die Ringe von den Fingern gestohlen und das Gepäck weggetragen. Situation, die ich in meinem Leben nie wieder so erleben will. Die Gedanken gehen mir auch ein Leben lang nicht mehr aus dem Kopf. Der Geruch.
Hartnäckig forscht Lauda nach der Ursache. Es war ein technischer Fehler, wie sich herausstellt. Kein Fehler der Lauda Air. Mit den Folgen seines eigenen Unfalls am Nürburgring hat Niki Lauda zeitlebens zu kämpfen. Sein Bruder Florian und seine zweite Frau Birgit, die Stewardess seiner Fluglinie war, spenden ihm jeweils eine Niere. Seine Nieren haben unter den vielen Medikamenten stark gelitten. Im vergangenen Sommer muss Lauda sich einer Lungentransplantation unterziehen und hat zudem mit einer Lungenentzündung zu kämpfen. Während der Genesung verkauft er im Januar dieses Jahres seine Fluglinie an Ryanair, fungiert nun als Vorsitzender des Gesellschafterausschusses. Auch mit dem Motorsport ist Lauda nach wie vor verbunden. Er ist Aufsichtsratsvorsitzender des Mercedes-Formel-1-Teams.
Ich glaube nicht daran, dass man ewig Misserfolg oder ewig Erfolg haben kann. Ich glaube, dass es in jedem Menschen einen Rhythmus gibt, der von Glück oder Unglück variiert. Aber ich glaube, dass der Mensch die verdammte Pflicht hat und Möglichkeit hat, eben das bis zum Großteil zu lenken. Man kann es also nicht immer lenken in eine Richtung oder in die andere, aber man kann sehr viel dazu tun, dass man den Großteil seines Lebens im Grunde so lebt oder das erreicht, was man erreichen möchte.
Im Zeitzeichen gratulierte Andrea Klaasen zum Geburtstag von Niki Lauda, der heute 70 Jahre alt wird. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.